Dann wollen wir uns unserem heutigen Thema zuwenden. Ich hatte gehofft, dass die Kinder bereits wieder im Saal sind. Das sind sie nicht. Und so zeige ich Ihnen ein paar Dinge. Sie werden sie erkennen. Welchem Zweck sie dienen, das werden Sie im Laufe der Predigt erfahren. Ich nehme an, jeder weiß, was das ist. Das ist eine Zigarette. Welche Marke? Keine Ahnung, weil ich sie nicht gekauft habe. Ich betone vor versammelter Mannschaft, ich bin Nichtraucher. Und dann werden Sie alle erkennen, was das ist. Das ist ein Autoschlüssel, nicht wahr? Mit dem man einen Motor anlässt und dann mit einem Auto wegfährt. Und alle werden wissen, was das ist. Das ist mein ständiger Begleiter, mein Handy. Jetzt auf Flugmodus eingestellt, damit weder ich noch Sie gestört werden. Und zuletzt, und hier muss ich das preisgeben, ich hatte die Lena gefragt. Ich hatte die Lena vor Versammlungsbeginn gefragt, Lena, wenn ich das zeige und dich frage, was das ist, kannst du mir sagen, was das ist? Und sie sagte, ja, das sieht aus wie eine Schnapsflasche. Und da sie das weiß, gibt es nach der Versammlung eine Beratung mit Bärbel. Woher weiß deine Tochter, dass das eine Schnapsflasche ist? Das ist es ja. Vier Gegenstände von mehreren, die wir zu Beginn der heutigen Predigt hätten vorzeigen können. Und wir beginnen in Jesaja Kapitel 44. Jesaja Kapitel 44 und wir lesen einen längeren Abschnitt in den Versen 9 bis 20. Jesaja, Kapitel 44, die Verse 9 bis 20. Dies ist einer der interessantesten Abschnitte in der Bibel, jedenfalls für mich. Da sieht man, dass Gott ein wenig Humor hat, dass Gott auch sarkastisch sein kann, wie ich meine. Und wir fangen in Vers 9 an. Die Götzenmacher sind alle nichtig. Woran ihr Herz hängt, dass es nichts nütze. Und ihre Zeugen sehen nichts, merken auch nichts, damit sie zu Schanden werden. Wer sind sie, die einen Gott machen und einen Götzen gießen, der nichts nütze ist? Siehe, alle ihre Genossen werden zu Schanden. Die Meister sind auch nur Menschen. Wenn sie auch alle zusammentreten, sollen sie dennoch erschrecken und zu Schanden werden. Und jetzt geht es in den nächsten Versen um eine Beschreibung der Fertigung eines Götzen. Der Schmied macht ein Messer in der Glut und formt es mit Hammerschlägen. Er arbeitet daran mit der ganzen Kraft seines Arms. Dabei wird er hungrig, so dass er nicht mehr kann, und trinkt auch kein Wasser, so dass er matt wird. Der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit dem Stift. Er behaut das Holz und zirkelt es ab und macht es wie eines Mannes Gestalt, wie einen schönen Menschen. In einem Hause soll es thronen. Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen des Waldes. Er hatte Fichten gepflanzt und der Regen ließ sie wachsen. Das gibt den Leuten Brennholz. Davon nimmt er und wärmt sich. Auch zündet er es an und bäckt Brot. Aber daraus macht er auch einen Gott und betet es an. Er macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder. Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer. Auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich, wärmt sich auch und spricht, »Ah, ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer.« Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass es sein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie wissen nichts und verstehen nichts, denn sie sind verblendet, dass ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nichts merken können. Er kommt nicht zur Einsicht. Keine Vernunft und kein Verstand ist da, dass er dächte, ich habe die eine Hälfte mit Feuer verbrannt, und hab auf den Kohlen Brot gebacken und Fleisch gebraten und gegessen, und sollte die andere Hälfte zum Götzen machen, sollte knien vor einem Klotz. Wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht und betört, so dass er sein Leben nicht erretten und nicht zu sich sagen wird, ist das nicht Trug, woran meine Rechte sich hält. Gottes sarkastische Darstellung der Fertigung eines Götzen. Mit der einen Hälfte des Holzes wärmt sich der Zimmermann, mit der anderen Hälfte macht er sich einen Götzen und kniet davor nieder. Ich lese uns jetzt die ersten zwei Gebote vor, gekürzt. Gott sagt, das erste Gebot, darauf ist Kuno kurz eingegangen in der Kurzpredigt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Was bedeuten diese zwei Gebote für uns, wenn wir den Weg Gottes gehen wollen? Sie bedeuten, dass Gott in unserem Leben unangefochten an oberster Stelle stehen soll. Es soll nichts geben, was mit Gott konkurriert, auch nicht annähernd. Und das zweite Gebot ergänzt unser Verständnis der Anbetung Gottes, denn es geht beim zweiten Gebot nicht allein darum, dass man etwas Fremdes schafft, wie in der Darstellung bei Jesaja, und dann davor niederkniet. Es geht auch darum, dass wir den wahren Gott nicht mit physischen Hilfsmitteln anbeten dürfen oder sollen. Für Gott ist diese Art Anbetung absolut unannehmbar. Das zweite Gebot verbietet ausdrücklich die Anwendung jeglicher Art physischer Darstellung von Gott bei der Anbetung Gottes als Gebetshilfe oder sonstige Hilfe beim Gottesdienst. Und wir haben diese Verse in Jesaja Kapitel 44 gelesen und wir wähnen uns heute im 21. Jahrhundert. Man muss überlegen, in welchem Jahrhundert wir sind. Und wir sagen uns wahrscheinlich, wir sind gebildete Menschen. Wir sind modern. Wir sind viel fortschrittlicher als der Zimmermann, der mit der einen Hälfte des Holzes einen Götzen geschmiedet hat. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die größte christliche Konfession heute auf dieser Erde mit circa 1 Milliarde Mitglieder. In ihren Kirchengebäuden findet man Standbilder überall der Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm. Und diejenigen, die an diesen Darstellungen vorbeigehen, wenn sie ihren Glauben ernst nehmen, sie knien davor nieder oder zumindest bekreuzigen sie sich. Aber wir sind anders als die Menschen, die Jesaja in Kapitel 44 beschreibt. Sich vor einem Abbild der Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm zu bekreuzigen, ich überlasse Ihnen das, ob das mit dem zweiten Gebot vereinbaren lässt, zumal Jesus Immanuel war, Gott in Menschengestalt. Nochmals, was bedeuten diese zwei Gebote? Sie bedeuten, dass Gott in unserem Leben unangefochten an oberster Stelle stehen soll. Nichts soll mit ihm konkurrieren, auch nicht annähernd. Und nochmals der Wortlaut des ersten Gebotes, ich finde ihn sehr interessant, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, nicht anstelle von mir, sondern neben mir, sinngemäß anscheinend zusätzlich zu mir. Deshalb wollen wir in der heutigen Predigt die Frage stellen, was könnte mit Gott konkurrieren? Was könnte ihn als die höchste Priorität in dem Leben eines Menschen verdrängen? Was immer das ist ein Götze. Also geht es in der heutigen Predigt um Götzendienst. Welche Götzen kann es geben? Was kann einem Menschen wichtiger als Gott sein? Und wir schlagen als zweite Bibelstelle Matthäus Kapitel 10 nach. Matthäus Kapitel 10. Dies ist die Parallelstelle zu Lukas Kapitel 14, in dem Jesus uns ermahnt oder auffordert, die Kosten zu überschlagen, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Und Matthäus 10 ergänzt einiges, was Jesus in Lukas 14 sagt, macht sogar ein paar Dinge leichter verständlich. Wir lesen hier die Verse 34 bis 37. Matthäus 10, die Verse 34 bis 37. Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Nun, wir halten dort kurz an, bevor wir Vers 37 lesen. Jesus sagt selbst, das könnte das Resultat sein seines Kommens, dass es in einem Haushalt, in einer Familie Unfrieden gibt. Und das kann eigentlich nur damit zusammenhängen, dass es in dieser Familie, wenn es die Situation oder den Zustand Unfrieden gibt, dass man geteilter Meinung ist in Bezug auf Jesus. Und deshalb ergänzt Jesus das, was er hier sagt. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und da Christus Gott ist, ist derjenige, der mehr geliebt wird als Christus, auch wenn es sich um einen Menschen handelt, ein Götze. Weil dieser Mensch dann eine höhere Priorität einnimmt als Jesus selbst. Hier ist gemeint, und wir lesen gleich einen weiteren Vers, der das bestätigt, hier ist gemeint, dass aufgrund einer familiären Situation derjenige, der Christus eigentlich nachfolgen wollte, nachgibt, weil er einen anderen Menschen mehr liebt als Jesus Christus. Vater, Mutter, Tochter, Sohn oder jemand anders. Der Kreis derjenigen, die Götzen sein können, kann mehr Personen umfassen als die nächsten Angehörigen. Es kann der Freundeskreis sein, vor dem man sich schämt, wenn man diesen Weg gehen will. Es kann der Freund sein oder die Freundin, die mit dem Bruch der Beziehung droht, wenn man weiterhin diesen Weg geht. Und in Vers 33, Jesus leitet diesen Gedankengang mit der Feststellung ein, wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Also der Mensch, der uns daran hindert, den Weg Gottes zu gehen, oder der Mensch, der es auslöst, dass wir diesen Weg, haben wir ihn einmal eingeschlagen, nicht mehr gehen, weil wir diesen Menschen, das ist Christi Wortwahl, mehr lieben als ihn, dieser Mensch ist für uns zu einem Götzen geworden, auch wenn es sich um einen Menschen handelt. Und wir schlagen eine weitere Stelle nach, in Jeremia Kapitel 35, Jeremia, Kapitel 35, wir lesen auszugsweise ein paar Verse in diesem Kapitel. Der Hintergrund ist wichtig. Jeremia war in einer Reihe von Propheten einer der letzten, die Gott zu seinem Volk sandte, zu den Juden, dem Haus Juda. Er war einer der letzten Propheten, den Gott sandte. Und in diesem Kapitel geht es darum, dass das Volk einfach widerspenstig war und nicht auf seinen Vater, jetzt Gott, hören wollte. Und um den Gegensatz herauszustellen, benutzt Gott eine menschliche Familie, eine Familie in Juda, das waren Juden, und er betont den Gehorsam, den die Nachkommen dieser Familie gegenüber ihrem, sagen wir, Stammesvater hatten. Verse 1 und 2 als erstes. Jeremia 35, die Verse 1 und 2. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia zur Zeit Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda. Geh hin zu den Rechabitern, rede mit ihnen und führe sie in des Herrn Haus und schenke ihnen Wein ein. Also er sollte diese Familie in den Tempel bringen und er sollte den Angehörigen der Familie dort Wein einschenken. Jetzt Vers 5, wir überspringen einiges. Also das tut Jeremia und als nächstes lesen wir in Vers 5. Und ich setzte den Männern vom Hause Rechab Krüge voll Wein und Schalen vor und sprach zu ihnen, trinkt Wein. Sie aber antworteten, wir trinken keinen Wein. Denn unser Vater Jonadab, der Sohn Rechabs, hat uns geboten, ihr und eure Nachkommen sollt niemals Wein trinken und kein Haus bauen, keinen Samen säen, keinen Weinberg pflanzen noch besitzen, sondern ihr sollt in Zelten wohnen, euer Leben lang, auf dass ihr lange lebet in dem Lande, in dem ihr umherzieht. Also gehorchen wir der Stimme unseres Vaters Jonadab, des Sohnes Rechabs, in allem, was er uns geboten hat, dass wir keinen Wein trinken unser Leben lang, weder wir noch unsere Frauen noch unsere Söhne und Töchter. Und wir bauen auch keine Häuser, darin zu wohnen, und haben weder Weinberge noch Äcker noch Samen, sondern wir wohnen in Zelten und gehorchen und tun in allem, wie es unser Vater Jonadab geboten hat. Die Lehre daraus ist in Vers 16 zu finden. Gott benutzt das Beispiel dieser Familie, um eine Gegenüberstellung herauszustellen oder zu betonen. Er sagt dann abschließend, Vers 16, ja, die Nachkommen Jonadabs, des Sohnes Rechabs, haben ihres Vaters Gebot gehalten, das er ihnen geboten hat, aber dies Volk gehorcht mir nicht. Diese Familie ist hier als Vorbild hervorgehoben, weil es dem Gebot des Vaters gehorsam gewesen ist. Und die Dinge, die diese Familie nicht tun sollte, die mögen uns ungewöhnlich erscheinen, das sind sie ja auch, aber wir finden nichts in der Bibel, was dem widerspricht. Das heißt, der Vater hat seinen Kindern und deren Kindern, das lief anscheinend über Generationen, er hat nichts von ihnen verlangt oder erwartet, was einem biblischen Gebot widerspricht. Und die Kinder haben sich daran gehalten. Was wäre gewesen in dem umgekehrten Fall, wenn der Vater seinen Kindern geboten hätte, auf Generationen hinaus in die Zukunft Dinge zu tun, als familiäre Tradition, die der Bibel widersprechen? Das wäre natürlich ein Verstoß gegen die göttliche Lebensweise und die Kinder, indem sie dem Vater gefolgt wären, hätten ihn zu einem Götzen gemacht. So, was ist der Fall, wenn ein Familienangehöriger seinen Kindern gebietet, sich so zu verhalten oder an etwas zu glauben, was der Bibel widerspricht? Würden die Kinder das akzeptieren und dabei bleiben und meinen, das müssen wir tun, das hat unser Vater von uns erwartet, dann hat man aus diesem Vater einen Götzen gemacht. Ich möchte ein anderes Beispiel erwähnen. Es ist das Beispiel von Herbert W. Armstrong, und zwar in der Zeit seiner Berufung. Er ist von seiner Frau, die Kontakt mit der Kirche Gottes des siebenten Tages hatte, auf den Sabbat aufmerksam gemacht. Das war ihm so fremd, dass er monatelang die Bibel studierte und selbst zu dem Schluss kam, eigentlich hat meine Frau recht, man soll den Sabbat halten, nicht den Sonntag. Und er setzte sich auch mit anderen herkömmlichen Lehren des abgewandelten Christentums unserer Zeit auseinander. Und bei einer Doktrin, die eine Gemeinde lehrte und die der Bibel widerspricht, er wollte sich taufen lassen und er hat geforscht, wie soll das vor sich gehen, wer soll das vollziehen, wer soll das durchführen. Er hatte das Thema Taufe studiert und dann unterhielt er sich mit einem Prediger einer Kirche, die einen Standpunkt in Bezug auf die Taufe vertritt, der der Bibel widerspricht. Und das hat ihn verwundert. Und er fragte diesen Prediger, wie er das machen konnte. Und ich zitiere aus der Autobiografie von Herbert W. Armstrong. Er zitiert jetzt diesen Prediger. Ich kann den Standpunkt meiner Kirche nicht anhand der Bibel verteidigen. Und das machte mir damals sehr zu schaffen, als ich mich zum Predigeramt berufen fühlte. Ich meinte, ich könnte kein Prediger in dieser Kirche sein. Aber dann dachte ich an die großen Männer der Vergangenheit, die Prediger in meiner Kirche gewesen sind. Und ich sagte mir, wenn diese großen Männer der Vergangenheit diesen nicht biblischen Standpunkt vertreten konnten, kann ich es auch. Und aus diesen großen Männern der Vergangenheit machte dieser Mann einen Götzen, weil er selbst klar erkannt hatte, der Standpunkt seiner Gemeinde widerspricht der Heiligen Schrift. Und er hat diesen eine höhere Priorität eingeräumt als dem Wort Gottes, das von Gott inspiriert worden ist. Das sind Beispiele von Götzen, wenn es darum geht, dass die Menschen etwas von uns erwarten, das dem Willen Gottes widerspricht, den Aussagen der Heiligen Schrift. Und aus Liebe zu diesen Menschen gehen wir darauf ein. Wir machen solche Personen zu einem Götzen. Es gibt aber menschliche Götzen einer anderen Art. Ich erwähne ein Beispiel und hören Sie mich bitte bis zum Ende meiner Ausführungen an, damit Sie nicht den falschen Eindruck bekommen. Am vergangenen Sonntag stürzte ein Hubschrauber in der Nähe von Los Angeles ab. Kein Erwachsener in diesem Raum hat das nicht gehört diese Woche. 9 Personen kamen ums Leben. Der Hubschrauber ist, wie die Ermittlungen gezeigt haben, zu tief geflogen und im dichten Nebel prallte er gegen einen Hügel. Unter den 9 Toten war ein Vater und seine 13-jährige Tochter. Der Vater war einer der erfolgreichsten Basketballspieler aller Zeiten in der nordamerikanischen Profiliga, in der NBA. Seinen Namen haben Sie alle gehört diese Woche. Kobe Bryant. Und bis Donnerstag in fast jeder Nachrichtensendung hier in Deutschland, ich höre nur deutsche Nachrichten, wenn ich hier bin, in fast jeder Nachrichtensendung bis Donnerstag und natürlich auch in den Sportreportagen wurde er erwähnt. Und es wurde erwähnt, was ein großer Verlust das ist. Für seine Familie natürlich, er hinterlässt eine Frau und 2 Kinder. Auch für die Basketballgemeinschaft. Die Fans versammelten sich zu Tausenden vor der Arena, in der er die meisten seiner Spiele als Profispieler absolviert hat, in Los Angeles, für die Los Angeles Lakers. Und in diesen Nachrichtensendungen und in den Sportreportagen ist ein Wort immer wieder gefallen, das ausgezeichnet zu meiner heutigen Predigt passt. Es war nicht meine Absicht. Kobe Bryant wurde eine Basketball-Ikone genannt. Eine Ikone. Andere nannten ihn Sportidol. Idol. Sie wissen, was ein Idol ist. Idol ist das englische Wort für Götze. Eine Ikone ist ein Götze. Nun verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Dass dieser Mann gestorben ist und die anderen, die mit ihm in dem Hubschrauber saßen, das ist natürlich eine sehr traurige Nachricht. Und wir machen uns nicht darüber lustig. Ich will nur darauf hinweisen, dass diese Bezeichnung Ikone oder Idol sehr passend ist für viele heute im öffentlichen Leben. So gibt es heute Sportidole, Filmidole, Unterhaltungsidole, und so weiter. Und es gibt Menschen, die ihre Ikonen wie besessen verfolgen. Sie gucken alle Viertelstunde auf ihr Handy, was ihr Idol jetzt bei Twitter oder bei Instagram gepostet hat. Und diese Leute haben Millionen Followers, ja, die jedes Mal, wenn etwas Neues gepostet wird, informiert werden. Für solche Menschen die sich so verhalten, ja, gehen ständig ins Internet, wollen genau wissen, was macht mein Idol, was macht meine Ikone. Diese Menschen sind für sie zu einem Götzen geworden. Und ich musste darüber nachdenken, so tragisch der Verlust eines Familienvaters und seiner Tochter ist, neben den 7 anderen, die ums Leben gekommen sind. Ich musste in diesen Tagen daran denken, dass weltweit im täglichen Durchschnitt 150.000 Abtreibungen durchgeführt werden. 150.000 Abtreibungen. Das heißt, in der Zeit, seitdem diese Basketball-Ikone, dieser Basketball-Götze gestorben ist, etwa 1 Million ungeborene Kinder weltweit ein frühzeitiges Ende ihres Lebens erfahren haben. Hier in Deutschland liegt der Tagesschnitt bei etwa 270 im täglichen Durchschnitt. Natürlich werden sonntags keine Abtreibungen durchgeführt. Also seit Sonntag hier in der Bundesrepublik Deutschland im Tagesdurchschnitt etwa 1300 Abtreibungen. Ist es im Sinne Gottes, einen Menschen auf die Art zu verfolgen, interessenhalber, dass das alles andere verdrängt im Leben? Das glaube ich nicht. Wie gesagt, das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nichts soll mit mir konkurrieren. Menschen können Götzen sein. Das ist der erste Punkt. Was kann sonst ein Götze sein? Wir schlagen hier nur eine Bibelstelle nach, und zwar Matthäus Kapitel 6 und Vers 24. Matthäus Kapitel 6 und Vers 24. In der Bergpredigt Jesu Christi, Jesus widmet diesem Thema hier im 6. Kapitel doch breiten Raum. Er führt das damit ein, dass er sagt, in Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Wir können das anders formulieren. Niemand kann neben Gott einem anderen Herrn dienen. Dann haben wir sinngemäß das erste Gebot. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und wenn Sie sich an meine Predigt vor 2 Wochen erinnern, habe ich aus dem Abschnitt in 2. Timotheus 3 vorgelesen. Es sind die Verse, in denen der Apostel Paulus die Merkmale der Endzeitgesellschaft beschreibt, wie die Menschen sein werden. Und unter den Attributen, die wir in den ersten 5 Versen von 2. Timotheus, Kapitel 3 finden, sind die Attribute, die Eigenschaften, geldgierig und prahlerisch werden sie sein. Geldgierig und prahlerisch werden sie sein. Und das werden sie sein. Ja, die Menschen der Endzeit werden geldgierig und damit prahlen. Ich erwähne einen Werbespot, den es, ich glaube, im Jahr 2018, vielleicht 2017 im Fernsehen gegeben hat. Die Fernsehwerbung einer Sparkasse, die Darlehen anbietet und zu dem Zweck anbietet, der in dem Werbespot zum Ausdruck kam. Viele von Ihnen haben diese Werbung gesehen. 2 Männer prahlen mit ihren Besitztümern. Sie wollen sich übertrumpfen. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und der zweite kommt mit sein Haus, sein Auto, sein Boot. Und das konnte er sich erlauben, weil er bei dieser Sparkasse Kunde ist. Und sagen Sie mir nicht, dass viele Menschen nicht darüber geschmunzelt haben, diese Werbung zu sehen. Und interessanterweise wurde er unter Werbeexperten für das Jahr 2017 oder 2018 unter den Besten ausgewählt. Ja? Einer der besten Fernsehwerbespots. 2, die mit ihren Besitztümern wie Trumpfkarten gegeneinander auftreten. Ja? Sie spielen sich gegenseitig aus. Paulus sagt uns, dass die Habsucht Götzendienst ist. Habsucht ist Götzendienst. Klarer kann man es nicht ausdrücken. Davor müssen wir uns in Acht nehmen. Was kann sonst ein Götze sein? Auf den Materialismus gehen wir nicht weiter ein. Ich denke, das erkennt jeder als mögliche Gefahr. Wir schlagen als nächstes 1. Korinther, Kapitel 6, die Verse 19 und 20 nach. 1. Korinther, Kapitel 6, die Verse 19 und 20. Hier heißt es, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Und die Stelle schlagen wir nicht nach. In der Apostelgeschichte Kapitel 20 lesen wir, dass wir mit dem Blut Christi teuer erkauft worden sind. Und indem wir sein Sühneopfer angenommen haben, uns haben taufen lassen und danach das Handauflegen erlebt haben, wohnt der Heilige Geist in uns. Paulus benutzt diese Analogie, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und deshalb, wenn man das weiß, sind physische Gelüste, mit denen man dem Tempel des Heiligen Geistes Schaden zufügt, diese werden zu einem Götzen. Sie werden zu einem Götzen. Und ich habe eingangs das gezeigt. Das ist für viele Menschen ein Götze. So ein kleiner Gegenstand. Ein Götze, von dem sie nicht loskommen und ständig ihrem Leib Schaden zufügen. Oder das hier, diese Substanz. Ja, das ist für viele Menschen ein Götze, weil sie nicht davon loskommen. Und ich meine nicht allein Menschen, die süchtig sind. Es gibt Menschen, die von der genetischen Zusammensetzung her Alkohol nicht vertragen können. Die nordamerikanischen Einheimischen, die Indianer, gehören dazu. Irgendetwas fehlt in ihrer genetischen Zusammensetzung und sie sind nicht in der Lage, Alkohol, wenn sie ihn trinken, zu verarbeiten. Sie sind dann gleich betrunken. Ja, das meine ich nicht. Ich meine Leute, bei denen ein maßvoller Umgang mit Alkohol möglich wäre, aber sie missbrauchen ihn ständig und fügen ihrem Leib Schaden zu. Und das sind nicht die einzigen Dinge, mit denen wir uns im körperlichen Sinne einen Schaden zufügen können. Die allgemein bekannten Empfehlungen, was die physische Gesundheit angeht, ausgeglichenes Essen, ausreichend Bewegung, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ausreichend Ruhe, Schlaf, diese Dinge, gegen diese Dinge ständig zu verletzen, aus welchen Gründen auch immer, das fügt dem Tempel des Heiligen Geistes Schaden zu. Und was immer es ist, das uns dazu bewegt, dass wir höher werden als die Pflege des Tempels des Heiligen Geistes, das wird dann zu einem Götzen. Was kann sonst ein Götze sein? Ein Götze kann etwas sein, das nicht einmal physisch ist, das man nicht mit den Händen greifen kann. Und wir schlagen dazu Römer Kapitel 1 nach. Römer Kapitel 1 und wir lesen die Verse 22 bis 25. Römer Kapitel 1, die Verse 22 bis 25. Als ich die Predigt vorbereitete und das mit ein paar Freunden auch mit meiner Frau besprach, da wurde erwähnt, ja, vielleicht ist die Erwähnung von Tabak unpassend, weil es Leute gibt, die süchtig werden und große Schwierigkeiten haben, davon loszukommen. Das stimmt, das kann ich ja nicht beurteilen, weil ich diese Sucht nicht kenne. Aber man würde meinen, gedanklich würde man die Notwendigkeit erkennen, dass man davon freikommt und man würde nichts unversucht lassen, um die Sucht, was immer sie ist, loszuwerden. Jetzt Römer Kapitel 1, die Verse 22 bis 25. Hier geht es um die Menschen, die wussten, dass es Gott gibt und sie haben ihn dann abgelehnt. Sie haben bewusst die Entscheidung getroffen, wir werden dieses Wissen, das wir haben, wir werden es verleugnen und etwas anderes lehren oder an etwas anderes glauben. Vers 22, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, so dass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Bis vor etwa 160 Jahren, glaube ich, oder jetzt muss ich überlegen, wie gut ich in Mathe bin. 160 Jahren, ja, das stimmt. 161 Jahren, glaube ich, müsste man sagen. Vor der Veröffentlichung des Buches Der Ursprung der Arten hätte man vielleicht diese Verse anders verstanden. Aber der Kontext ist der, dass die Menschen den Schöpfer nicht ehren als den Schöpfer, sondern sie haben angefangen, dem Bild eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere zu dienen, ja, ein solches Bild anzubeten. Die Evolutionstheorie, sie ist nach wie vor eine Theorie, sie hat zunehmend immer mehr Lücken durch Entdeckungen wie die DNA und viele andere Dinge. Die Evolutionstheorie bietet eine Erklärung für eine schöpfungslose Schöpfung. Ja, das Leben, das es nach dem Gesetz der Biogenese nur geben kann, wenn es von Leben gekommen ist, das Leben ist irgendwie ohne einen Schöpfer entstanden. Die Materie, die nicht ewiglich existiert hat, das besagt das zweite Gesetz der Thermodynamik und andere Dinge, das verneint man alles in der Evolutionstheorie. Und man lehrt eine schöpfungslose Schöpfung. Wer das akzeptiert und daran glaubt und damit den Schöpfer verneint oder verleugnet, hat aus der Evolution einen Götzen gemacht. Das ist etwas, das nicht greifbar ist. Es ist eine Idee, eine Philosophie, eine Theorie. Also gibt es Ideen, Philosophien, die mit Gott konkurrieren, die seine Existenz verneinen oder nicht wahrhaben wollen. Ein Götze muss nicht einmal etwas Greifbares sein. Ja, es kann eine mentale Einstellung sein. Es kann die Akzeptanz von etwas sein, das uns an der Anbetung Gottes hindert. Und wir gehen jetzt zu Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6. Und wir sind hier mehr wieder bei dem Geistlichen. Römer Kapitel 6, und wie Kuno es in der Kurzpredigt gesagt hat, wie schnell die Zeit vergeht. Karneval steht bevor und dann Ostern, und für uns, was in der Jahreszeit am wichtigsten ist, das Frühlingsfest, das Passa, die Tage der ungesäuerten Brote. Wir lesen in Vers 15, die Verse 15 bis 17. Hier geht es um das Thema Sünde und ob wir, um die Gnade Gottes größer zu machen, weiter sündigen dürfen. Wie nun, Vers 15, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind. Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht? Und wenn wir uns etwas zu Knechten machen, was immer das ist, wir dienen ihm. Wir dienen ihm, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Vers 17, Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben sind. Sie dienten jetzt nicht mehr der Sünde, sie waren nicht mehr Knechte der Sünde, sondern Knechte der Gerechtigkeit. Und wir schlagen das Kapitel nicht nach, aber vielen von uns wird bekannt sein, wie Jakobus sagt in Jakobus Kapitel 2, wer eines der 10 Gebote übertritt, hat damit alle Gebote übertreten. Man hat alle Gebote übertreten. Natürlich, wenn man das erste oder zweite Gebot übertritt, hat man etwas an die Stelle Gottes gesetzt. Aber wenn man gegen die nachfolgenden 8 Gebote verstößt, hat man das, was man tut, um diese Gebote zu brechen, über Gott gestellt. Weil ein solches Verhalten dem Willen Gottes nicht entspricht. Deshalb ist Diebstahl auch Götzendienst. Mord ist Götzendienst. Die Eltern nicht in der richtigen Weise zu ehren, ist Götzendienst. Weil das dem Willen Gottes widerspricht und das tut man höher werten als den Willen Gottes, wenn man dagegen verstößt. Alle diese Dinge werden dann zu Götzen. Sünde selbst ist ein Götze. Also eingangs habe ich das gezeigt, das ist ein Autoschlüssel. Das, womit ich das anlassen kann, das kann ein Götze sein, wenn das in meinem Leben so super wichtig ist. Natürlich kann das ein Götze sein. Das kann für manche Menschen ein Götze sein. Das kann ein Götze sein für viele Menschen. Ihr Handy oder ihr Idol, ihre Ikone. Und wir schlagen als letzte Bibelstelle 5. Mose Kapitel 12 nach. 5. Mose Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Was sollten die Israeliten tun bei der Landnahme, beim Einzug ins gelobte Land? Sollten sie die UNO verständigen und Kulturstätten überall, die weltweit anerkannt werden, einrichten lassen bei den Menschen, die dort vor ihnen gelebt hatten? Ja, 5. Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Dies sind die Gebote und Rechte, die ihr halten sollt, dass ihr danach tut im Lande, das der Herr, der Gott deiner Väter, dir gegeben hat, es einzunehmen, solange du im Lande lebst. Zerstört alle heiligen Stätten, wo die Heiden, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben. Es sei auf hohen Bergen, auf Hügeln oder unter grünen Bäumen, und reißt um ihre Altäre, und zerbrecht ihre Steinmale und verbrennt mit Feuer ihre heiligen Pfähle, zerschlagt die Bilder ihrer Götzen und vertilgt ihren Namen von jener Stätte. Sie sollten den Götzendienst vollständig ausmerzen. Sie sollten ihn eliminieren. In dem gelobten Land sollte es das nicht geben, und in dem geistlichen Gegenstück zum gelobten Land, nämlich dem Reich Gottes, wird es so etwas überhaupt nicht geben, noch wird irgendjemand in das Reich Gottes, unser gelobtes Land, eingehen, der Götzendienst praktiziert. Wir können im Alten Testament weiterlesen, in den Büchern Josua, Richter, 1. und 2. Samuel, die beiden Bücher der Könige, die beiden Bücher Chronik. Und wir stellen immer wieder fest, jedes Mal, wenn es in Israel eine Erneuerung gab, sie waren ja etwas vom Weg abgekommen, jedes Mal, wenn es eine Erneuerung gab, was taten sie? Sie sind hingegangen und haben das getan, was sie schon beim Einzug ins gelobte Land hätten tun sollen. Sie haben angefangen, die Götzenbilder zu vernichten. Und so haben sie eine Erneuerung gefördert, weil diese Dinge sind alle weggekommen sind. Wie wir es in der Kurzpredigt gehört haben, das Passa ist für uns eine jährliche Gelegenheit zur Erneuerung. In ähnlicher Weise, wie die Israeliten in ihrer Geschichte Erneuerungen erlebt haben. Wir haben die Gelegenheit, jedes Jahr zum Passa uns darauf vorzubereiten. Stellen wir uns in der Zeit vor dem Passa die Frage, haben sich Götzen in unser Leben eingeschlichen? Wenn ja, dann wissen wir, was zu tun ist, damit wir neben dem wahren Gott keine weiteren Götter haben. Und ich kann mir des Scherzes nicht erwehren. Kuno bat mich um die Schnapsflasche, wenn ich fertig bin. Aber aus Liebe zu ihm nehme ich sie wieder mit.